Habt ihr noch Power für eine Predigt? Ja? Ja? Okay. Schauen wir mal, ne? Wir sind Botschafter, steht auf der Karte der Predigtreihe. Wir sind Botschafter. Das habe ich ja nicht aus der Luft gegriffen als Überschrift, sondern das steht so tatsächlich im Neuen Testament. Der Apostel Paulus hat es einmal aufgeschrieben für die Christen, die in Korinth mit Jesus gelebt haben. Er schreibt ihnen in seinem zweiten Brief, Kapitel 5, Vers 20, kann man es lesen: So sind wir Botschafter Christi. Haben wir es schon, ne? Wir sind Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir sind Botschafter Christi. Und das sind wir nicht nur, weil wir ein T-Shirt tragen, wo drauf steht Jesus Inside. Was natürlich für sich eine Hammerbotschaft ist, ne? Ich werde im Sommer, schwerpunktmäßig August, gerne rausgehen. Vielleicht auch Fußgängerzone, vielleicht einfach Stadtpark drüben. Ich habe mir vorgenommen, meine Gitarre mitzunehmen. Und bin gespannt, was passiert. Ich werde dieses T-Shirt tragen. Und ob es mir dann so geht wie Erika, hoffentlich spricht mich jemand an. Was machst du hier eigentlich? Oder ob ich auf Leute zugehe, die der Heilige Geist mir zeigt, dass ich sie mal anspreche. Wir sind Botschafter. Da, wo du morgen wieder zu deiner Arbeit gehst, deine Kollegen, die sehen dich. Du brauchst nicht so ein T-Shirt tragen. Aber die merken das, gell, Erika? Die merken das. Was ist bei dir anders? Und schön ist, wenn sie tatsächlich nachfragen, hey, warum bist du so, wie du bist? Und du hast was, was ich nicht habe. Das hätte ich auch gern. Wäre doch Hammer, ne? Wir sind Botschafter Christi. Und das noch, bevor wir den Mund aufmachen. Aber wir haben eine Botschaft, die gesagt werden muss. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das mag für manche Zeitgenossen eine richtige Provokation sein. Das mag für manche eine Botschaft sein, die sie gar nicht hören wollen. Ich bin doch gut. Ich brauche doch Gott nicht. Ich bin überzeugt, dass wir jede Menge solche Antworten kriegen. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir auf jede Menge Menschen treffen werden, deren Herz sowas von bereit, sowas von offen ist, sowas von dankbar ist. Endlich sagt mir das jemand. Und wir erleben das heute auf der Straße. Du und ich haben eine Berufung. Braucht man nicht drüber nachdenken. Wir sind Botschafter. Jetzt könnte ich sagen, Amen. Und alles gut. Wir starten in die Woche, ihr kriegt einen Segen. Aber ich habe das schon richtig, was du gesagt hast am Anfang in der Moderation, verstanden. Wir brauchen als Gemeinde, ganz persönlich auch, manchmal einen Weckruf. Wir wissen so viel, was wir sind oder eigentlich sein sollten, aber es ist nicht immer präsent in unserem Alltag. Und so ein Gottesdienst kann und soll immer wieder mal auch so ein Weckruf sein. Und es ist mein Gebet, dass Jesus mich und dich durch seinen Geist, durch sein Wort aufwachen lässt, heute Morgen ganz neu, um zu verstehen, worum geht's? Worum geht's? Dieser Auftrag, den Paulus den Korinthern nochmal so richtig unterstreicht und hervorhebt, dass wir Botschafter sind, den hat auch der Paulus selbst nicht erfunden. Sondern der kommt vom Chef höchstpersönlich. Wer ist der Chef? Jo, und wie hat er sich geoffenbart? In Jesus, okay. Und was sagt Jesus als der Chef, was wir tun sollen? Nochmal, Macht zu Jüngern. Ah, genau darauf will ich raus. Matthäus Evangelium, Matthäi am letzten heißt es, gell? Matthäus Evangelium Kapitel 28 wird Jesus zitiert. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Schon ganz schön heavy, wenn man sich auf Jesus einlässt. Wird es nicht langweilig, ich sag's euch. Denn Jesus hat einen Anspruch auf unser Leben. Er ist der Schöpfer und er ist der Erlöser. Er ist der Heiler. Er offenbart uns den Vater. Aber er ist auch unser Auftraggeber. Das sagt, darum geht hin. Wir sind selbst beschenkt worden mit dieser Botschaft der Rettung. Wir haben selbst erfahren, dass er unsere Schuld wirklich vergeben hat. Dass wir wirklich neu anfangen dürfen. Dass wir eine lebendige Hoffnung für die Ewigkeit haben. Wir sind überreich beschenkt worden. Und er sagt, jetzt geht hin und teilt das mit den Menschen. Aber es ist wirklich so, Ingrid, wie du es zum Ausdruck gebracht hast, oder auch die Erika, ich drücke es mit meinen Worten aus, manchmal haben wir ganz schön Schiss, ne? Was sagen die anderen, wenn sie so ein T-Shirt sehen? Was sagen uns die Menschen, wenn wir wagen zu sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott? Boah, das habe ich gestern Abend im Gespräch erlebt. Das provoziert. Das sind die Menschen nicht mit uns einverstanden. Sind wir bereit, uns damit einverstanden zu erklären, dass manche Menschen uns nicht akzeptieren werden mit dieser Botschaft? Es wird einen Preis kosten. Und denkt nicht, der Apostel Paulus, der große Held, hat das alles so ganz locker weggesteckt, weil er halt so ein Power-Typ war. Wenn er die Apostelgeschichte lest, wie er nach Korinth gekommen ist, da schreibt er, ich kam da an mit Angst und Zittern. Der hat richtig Schiss gehabt in Korinth. Und es hat ihn eine riesengroße Überwindung gekostet, in der Synagoge und später auf dem Marktplatz den Mund aufzumachen für Jesus. Denkt nicht, wir sind die Einzigen, die mit diesen inneren Widerständen zu kämpfen haben. Aber Paulus gehört auch zu den Sorten von Menschen, die es einfach nicht lassen können. Die es nicht lassen können, von Jesus zu reden, obwohl sie Schiss haben. Und dann hat Gott ihn ermutigt und er will auch dich und mich ermutigen heute. Hat dem Paulus dort in Korinth einen Traum gegeben. Lest es bitte selber nochmal nach, Apostelgeschichte. Dass Gott gesagt hat, niemand wird dir schaden. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und Gott will dich und mich ermutigen, uns nicht bremsen zu lassen. Es geht nicht darum, dass wir wie die Zeugen Jehovas jetzt irgendwo an der Ecke stehen und die Leute böse angucken. Dass doch eine Schrift mitgenommen wird und wir Zeugen Jehovas werden. Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt uns aufmachen und an die Haustüren gehen und klingeln. Kann man auch machen. Habe ich auch schon gemacht. Aber es geht darum, dass wir uns neu vom Heiligen Geist stärken lassen, erfüllen lassen. Denn genau dazu hat Jesus ihn gesandt. Er wird kommen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ja, das hat gestern ganz gut geklappt. Aber heute und morgen, da kommen wieder so schwierige Typen um mich rum. Ach, Jesus, ich brauche heute neu deinen Heiligen Geist. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Und es wird etwas völlig Normales und Natürliches sein. Ganz im Gegensatz wie zum Sprecher beim Wort am Sonntag. Den habe ich mitgebracht. Könnt ihr das lesen? Sollten wir nicht vielleicht ab und zu ein Minütchen nachdenken über diesen Jesus. Wir wollen nicht eine Karikatur, nicht ein Abziehbild sein. Ich glaube, wir dürfen zu unserer Schwäche stehen. Ingrid, einfach danke für deinen Mut, uns das zu sagen, uns das zu bekennen. Ich glaube, du hast vielen aus dem Herz gesprochen. Aber es gilt, das zu überwinden und zu sagen, Jesus, du kennst mein Herz, du kennst mein Herzklopfen, du kennst das, wo ich oft nicht den Mut habe, den Mund aufzumachen. Aber ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du das tust, wozu du gesandt worden bist von Jesus, dass ich nämlich in seiner Kraft den Mund aufmachen werde. Und dann wird es etwas ganz anderes sein. Ich kann nicht anders, als von dir zu erzählen. Ich weiß noch, wie heute, wie es damals war, mit 14 Jahren auf dieser Freizeit bei Wort des Lebens am Starnberger See. In der zweiten Woche hat der Heilige Geist sozusagen mein Herz endlich erreicht. Und ich habe an diesem Abend mein Herz geöffnet und gebetet. Tja, damit hat es aber nicht aufgehört. Das war ja nur der Anfang. Am Ende der Freizeit gab es ein großes Lagerfeuer um 200 junge Leute außenrum. Und die Leiter dieser Freizeit haben eingeladen, also jeder, der diese Tage was mit Jesus erlebt hat, der kann jetzt nach vorne kommen, kriegst so ein Megafon, habt ihr so eine Vorstellung von einem Megafon, im Gegensatz zum Mikrofon, und da kann man dann erzählen, alle hören zu. Und es war faszinierend, den Leuten zuzuhören, bis ich Folgendes erlebt habe. Hinter mir saß ein Freund, mit dem habe ich Fußball gespielt während diesen Tagen. Ich weiß nicht mal, wie der hieß, aus Frankfurt war der. Oh. Hey, Yogi, hat er gesagt, mein Spitzname. Du hast doch auch einen Anfang mit Jesus gemacht, geh doch vor und erzähl. Oh. 7 Liter Blut in den Ohren. Ich da vorne. Aber ich wusste, der hat recht. Und dann habe ich alles, was ich an Entschlusskraft aufbringen konnte, genommen und habe mich da in der Reihe angestellt und irgendwann kommt man halt dann vor, ne? Da stehst du vorne und habe das Ding in der Hand gehabt und einfach erzählt, was passiert ist. Dass ich an dem Mittwochabend zurückgeblieben bin mit manchen anderen und mein erstes Gebet gesprochen habe und erlebt habe, wie Gott anfängt zu mir zu reden. Ich bin an meinen Platz zurück, fast geschwebt. Und war so froh, mich zu Jesus bekannt zu haben. Und zwar so einfach, weil die haben sich alle ganz doll gefreut. Hier in der Gemeinde anzufangen, von Jesus zu erzählen, was man erlebt hat, ist doch so einfach. Im Hauskreis, in deiner Dienstgruppe, hier im Gottesdienst, da freuen sich alle. Aber sie haben uns Mut gemacht, hört damit nicht auf, wenn ihr zu Hause seid, sondern da geht's erst richtig los. Mich hat beim Erzählen von Jesus immer eines sehr entspannt. Ich muss niemanden bekehren. Ich brauche nur Zeuge sein. Wisst ihr, was ein Zeuge ist? Wenn Zeugen gesucht werden bei einem Verkehrsunfall, Polizei macht einen Aufruf, wer hat gesehen, wie das passiert ist, und dann meldest du dich und was wollen die denn wissen von dir? Das, was du gesehen hast, nicht mehr und nicht weniger. Du musst nicht die Verteidigung übernehmen für den einen Unfallteilnehmer oder für den anderen. Das ist gar nicht gefragt. Die wollen von dir nur wissen, was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Und genau das ist es, was zählt. Ich mache mich auf in diesen Wochen, Monaten, Tagen immer mehr mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen, die ihn noch nicht kennen. Und vielleicht kennt ihr das, man ist manchmal in Versuchung zu argumentieren. Die Leute haben ja auch ganz schlaue Argumente, warum sie nicht glauben sollten oder warum die anderen Recht haben oder mehr Recht haben, das weiß ich. Und dann bist du manchmal so geneigt, jetzt musst du Jesus verteidigen, jetzt musst du alle Argumente, die du im Koffer hast, rausholen. Du musst Jesus nicht verteidigen. Das kann er selber viel besser. Du musst Jesus nicht beweisen. Das kann er viel besser. Das Einzige, was von dir gefragt ist, als Zeuge von Jesus, dass du sagst, das habe ich mit Gott erlebt. Vorher war mein Leben so und dann kam der Zeitpunkt oder die Zeit, in der ich Jesus kennengelernt habe Und es hat in mir viel verändert und heute lebe ich so. Mehr brauchst du gar nicht tun. Du musst die Leute nicht überzeugen mit irgendwelchen klugen Argumenten, obwohl es die gibt. Und im Alpha-Kurs gibt es tolle Argumente, die uns ermutigen. Aber du musst niemanden bekehren. Es hat mich total entspannt. Ich bin gefragt als Zeuge von Jesus. Und wisst ihr, für mein Leben bin ich der Spezialist. Ich schätze die Anne sehr. Das ist eine tolle Frau, die Frau vom Stefan. Das ist eine tolle Frau, ne? Aber sie ist nicht Spezialist für mein Leben, ne? Sie ist nicht mal Spezialist für dein Leben, obwohl sie dich viel besser kennt als ich. Über mich selber kann nicht mal meine Claudi so gut reden wie ich. Und du bist Spezialist für dein Leben. Du weißt, was du mit Gott erlebt hast. Niemand anders hat das erlebt, nur du. Und das kannst du erzählen. Und das ist das, was Jesus herausfordert, dass wir es tun. Zeuge für Jesus sein. Weiterzugeben, was du mit Gott erlebt hast. Du musst niemanden bekehren. Es ist irgendwie befreiend oder ich weiß nicht. Tut euch das gut, wenn ich das sage? Manchmal hat man ja so schräge Vorstellungen. Was heißt das Evangelisation? Der Evangelist, der powert es dadurch, ne? Der heizt den Leuten ein. Musst du nicht sein. Die gibt's auch und Gott sei Dank gibt's die. Aber jeder hat so ganz persönlich, und darüber möchte ich nächsten Sonntag noch intensiver sprechen, eine ganz persönliche Berufung, wie du bist. Aber wir alle sind Botschafter Christi und haben ein persönlich erlebtes Zeugnis von Jesus in unserem Leben. Wir haben eine Botschaft, die hammergut ist. Erika hat uns in ihrem Zeugnis erzählt, jetzt geht es um was Trauriges. Und da ist jemand gestorben und man kann nicht verstehen, wieso ist jemand so früh gestorben und so tragisch. Das ist für alle Beteiligten erstmal eine schlechte Nachricht. Wer eine schlechte Nachricht überbringen muss, ich stelle mir das ganz schön schwer vor, wenn so Polizisten die Todesnachricht eines Familienmitgliedes überbringen müssen. So ein Kommissar, der klingelt und ja, ihr Mann ist im Verkehrsunfall oder ihr Mann ist bei einem Attentat oder was auch immer aus dem Leben gerissen worden. Boah, das ist schwer. Das ist natürlich ein Extremfall, aber es gibt auch andere schlechte Nachrichten. Überbringst du gerne schlechte Nachrichten? Wir haben eine gute Nachricht. Als Gemeinde von Jesus haben wir die beste Nachricht, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Es ist zum Kotzen, wie sehr wir im Konsumdenken unserer Zeit verhaftet sind. Wenn wir im Fernsehen oder in der Zeitung die Werbung lesen von einem großen Discounter, der 40 Jahre existiert und jetzt Sonderangebote rauswirft, damit die Leute als Kunden kommen. Also ich weiß ja nicht, an wen du jetzt denkst. Mag sein, der gleiche Discounter, egal. Und für so eine Nachricht machen die so einen Aufwand, dass sie Werbung im Fernsehen finanzieren, dass sie Werbung in der Zeitung finanzieren, um die Leute anzulocken. Also auf diesem Niveau die Nachricht von Jesus. Die Nachricht, dass wir eine Hoffnung haben für die Ewigkeit, wenn Leute in der tiefsten Trauer ihres Lebens sind und uns fragen, ihr trauert ganz anders, was ist bei euch anders? Was gibt euch Hoffnung? Wir haben eine Nachricht, die so viel, so unvorstellbar viel besser ist, als dass ein Discounter 40 Jahre existiert und sowieso nur unser Geld will. Und deshalb ist es heute Morgen wie ein Weckruf, Anne, dass wir ganz neu verstehen, hey, das, was wir haben in Jesus, das ist so unwahrscheinlich groß und stark. Mach dir neu bewusst, wer du bist in Jesus, geliebtes Kind Gottes, befreit von aller Schuld und Last, berufen jetzt Sohn Gottes, Tochter Gottes zu sein, bist du jetzt und bist sogar wertgeschätzt, Botschafter für ihn zu sein. Eine Größe, eine Schönheit, eine Power, eine Wertschätzung des Himmels für dich und für mich. Und wir haben eine gute Nachricht. Ich werde nicht müde, meinen Lieblingsvers zu zitieren. Ihr könnt es ja mit mir gemeinsam tun. John 3, Vers 16. Aber auf Deutsch bitte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Boah, lasst euch das neu auf der Zunge zergehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, da kommt richtig Stimmung auf, ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt, genau. Freunde, wir haben die beste Nachricht. Wir haben eine richtig gute Nachricht. Warum halten wir sie so unter dem Deckel, dass wir solche Geheimtreffen veranstalten wie Sonntagmorgens um 10, wo jeder ausschlafen will sonst? Oh, habt ihr das gehört? Jesus lebt immer noch. Habt ihr das gehört? Wir können immer noch singen. Ne? Ich finde es ganz großartig, wenn da vorne die Nachbarn Sonntagmorgens die Fenster aufmachen, weil sie unseren Gesang so schön finden. Ich wünschte mir, die könnten noch mehr hören. Und deshalb gehen wir raus und machen Nagoldufer Kaffee trinken, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Damit, ob wir reden oder einfach nur sind, sie merken, da ist eine Botschaft, da geht was aus. Da spricht Jesus durch uns, durch Wort und Tat. Das soll unsere Nachbarschaft durchdrungen werden. Natürlich ist es schön, hier im Gemeindehaus direkt die Nachbarschaft, dass sie was mitkriegt. Aber du, das soll bei dir in deiner Nachbarschaft auch passieren. Da, wo du wohnst, in Bimsheim, in Diel-Weißenstein, in Eutingen, naja, wo du halt wohnst, in Ölbronn, deine Nachbarschaft, die soll das mitkriegen. Wann hast du zum letzten Mal deine Nachbarn zum Kaffeetrinken eingeladen? Ich weiß es. Kommt jetzt unverhofft, habe ich auch nicht in meinem Programm stehen. Wann hast du die zum letzten Mal zum Abendessen eingeladen oder sie vielleicht einfach besucht, einfach was mitgebracht? Hey, ich finde es einfach toll, dass ihr da seid. Ich möchte euch einfach mal besuchen, ist es okay? Hey, ich glaube, dass viele von euch das schon tun, aber ich möchte es wie ein Weckruf heute Morgen einfach nochmal ins Bewusstsein ziehen. Es geht nicht nur um die Nachbarschaft hier vom Gemeindehaus, es geht um deine Nachbarschaft, wo du lebst. Ich war mit Christine Loth gestern Abend bei Familie Kinzel. Sie haben ein Nachbarschaftsfest organisiert. 40, 50 Leute haben sie eingeladen. Ich weiß nicht, 20, 30 sind gekommen tatsächlich. Und wir haben ein Wohnzimmerkonzert im Freien veranstaltet. Da kamen viele Nachbarn und wir kamen mit ihnen auch ins Gespräch, mit manchen auch über Jesus. Es fängt an, da wo du lebst. Und es soll Auswirkungen haben. Und wir sind jetzt beauftragt. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich gucke auf die Uhr und merke, jetzt muss ich die Schlusskurve kriegen. Ich überspringe ein bisschen. Und die Frage, was könnten wir tun? Tja, mit der ich zum Schluss komme. Ich überspringe wirklich viel. Also ich habe ja Gott sei Dank noch eine zweite Predigt. Volume 2, ne? Evangelisation. Was könnten wir tun? Ich möchte dich einfach ermutigen und vielleicht auch diese Woche es zu riskieren, zu beten. Könnten wir heute anfangen nach dem Gottesdienst. Vielleicht kannst du das in den Abschlusssegen einbauen, Anne. Dass wir anfangen zu beten, Jesus. Ich habe heute neu verstanden, ich soll Botschafter sein. Ich bin ein Botschafter. Ich bin's. ich bin ein Zeuge für dich. Und ich bitte dich, Jesus, dass du das arrangierst mit dem Heiligen Geist, dass ich in meiner Nachbarschaft, dass ich in meinem Arbeitsplatz plötzlich eine Tür auftut, mich vielleicht jemand fragt, wie ist es denn bei dir? Ich merke da was. Oder dass du einfach merkst, genau jetzt kann ich einsteigen. Ich kenne deine Erfahrung zu gut, Ingrid, dass man nachts dann nachdenkt, da war was und ich hätte eigentlich was sagen können und jetzt weiß ich endlich, was ich hätte sagen können. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns helfen wird. Wenn wir anfangen zu beten, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, Jesus. Die Woche kann kommen und du bist ja auch bereit. Jetzt wird das passieren. Heute haben 4 Leute hier vorne gestanden und den Mut gehabt zu erzählen. Ich bin mal so gespannt, was ihr diese Woche erlebt, denn Gott nimmt euer Gebet ernst. Wenn du sagst, ich bin bereit, dann wird er Gelegenheiten schaffen. Nicht nur eine. Und ob du etwas tust oder auch die Gelegenheit hast, den Mund aufzumachen, sei ein Zeuge für Jesus. Und wenn es misslingt, ich bin auch dankbar für ein Zeugnis hier, wo ihr sagt, oh, es ist nicht geglückt. Ingrid, danke für deinen Mut, deine Schwäche auszudrücken. Ich glaube, das ist befreiend, wenn man das hier im Kreis der Familie, der Gemeinde sagen kann. Hör nicht auf. Hör nicht auf zu beten. Heiliger Geist, du hast doch diese Power. Du willst mich doch befähigen. Du wirst mir die Worte geben. Du wirst einfach durch mich hindurch eine Atmosphäre schaffen, die den Unterschied macht. Ich wünsche mir selbst und ich wünsche uns allen diese Leidenschaft von Jesus, der auch nicht schweigen konnte, der nicht in der Komfortzone des Himmels geblieben ist, wo es so schön war. Wo es so schön war, sondern hat diese Komfortzone verlassen, kam auf diese Erde. Diese Leidenschaft, die ihn getrieben hat. Die Apostel schreiben es in den Briefen mal, die Liebe Christi drängt uns. Nicht, weil der Pastor gesagt hat, jetzt soll ich auch noch Zeuge sein für Jesus. Nein, weil ich mich so geliebt weiß. Und weil ich weiß, Gott liebt die Menschen heute immer noch so. Auch die, die so grimmig gucken, auch die, die so ablehnend erscheinen, er liebt sie so sehr und er sehnt sich nach ihnen. Und ich bin jetzt derjenige, durch den er heute spricht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich weiß, es gibt Leute, die so verrückt sind, auf die Fußgängerzone zu gehen. Nicht jeder von euch ist berufen, auf die Fußgängerzone zu gehen. Aber jeder von euch ist berufen, Zeuge für Jesus zu sein. Aber ich wünsche mir, dass wir alle innerlich die gleiche Leidenschaft, die gleiche Liebe zu Menschen haben, wie Jesus sie hat. Und er hat heute niemand anders als uns, seine Menschen. Schlusskurve. Rick Warren, bekannt durch seine Bücher Leben mit Vision, berichtet von seinem Vater, der über 50 Jahre Pastor war. Er war ein einfacher Prediger, aber er war ein Mann mit Mission. Seine Lieblingsbeschäftigung bestand darin, mit Teams von Freiwilligen in Übersee Räumlichkeiten für kleine Gemeinden zu bauen. In seinem Leben baute er über 150 Kirchen. War ein Handwerker offensichtlich, ne? Hat immer gebaut. 1999 starb dann dieser Vater von Rick Warren an Krebs. Und Rick schreibt von dieser Zeit, in der Woche vor seinem Tod fiel er durch den Krebs in eine Art Wahnzustand. Er war jeden Tag ungefähr 24 Stunden lang wach und redete wie im Traum. Und man lernt viel über einen Menschen, wenn man ihm beim Träumen zuhört. Ich habe meinem Vater zugehört. Donnerstagnacht, bevor er starb, waren Elissa, meine Nichte, meine Frau Kay und ich im Zimmer an seinem Bett. Auf einmal war er sehr erregt und versuchte aufzustehen und aus dem Bett zu steigen. Und Kay sagte, Jimmy, du musst dich wieder hinlegen. Du bist krank, du stirbst. Er versuchte weiter aufzustehen und aufgewühlt und versuchte aus dem Bett zu klettern. Und dann fragte Kay ihn, Jimmy, was willst du tun, was willst du? Er sagte, ich muss noch einen retten für Jesus. Noch einen retten für Jesus. Er sagte das vielleicht 100 Mal innerhalb der nächsten Stunde. Noch einen retten für Jesus, noch einen retten für Jesus. Das war wirklich ein Mann mit einer Mission. Ich erinnere mich, sagt Rick Warren, wie ich da saß und den Kopf senkte und zu weinen begann und Gott dankte für den starken Glauben meines Vaters. Und er legte seine zerbrechliche Hand auf meinen Kopf, beinahe wie ein Segen oder als wenn er mir einen Auftrag geben würde und sagte, rette noch einen für Jesus. Was sagst du am Ende dieses Gottesdienstes? So viele Möglichkeiten haben wir nicht. OM, wo Erika arbeitet, Operation Mobilisation, hat auch einen, wie soll man sagen, missbrauchten Spitznamen. OM, ohne mich. Schon mal gehört? So könnten wir antworten auf diese Herausforderung, heute Morgen Botschafter zu sein für Jesus. Ohne mich. Wäre traurig, oder? Wir könnten es aber auch so handhaben wie der Prophet Jesaja, als er diese überwältigende Vision, Offenbarung Gottes hatte. Kann man nachlesen, Buch Jesaja Kapitel 6. Als die Frage im Raum stand, wer will unser Bote sein? Wen kann ich senden? Und seine Antwort hieß, hier bin ich, Herr, sende mich. Machst du einen Abschluss? Hiermit Amen. Du kannst absegnen.